Krav Maga ist ein Hybridsystem. Die Wahrnehmung für Gewalt und die Analyse von Gewalt. Es bedient sich der Techniken von Boxen, Kickboxen, Thai-Boxen, teilweise Wing Chun-Elemente, Messerelemente. In den letzten Jahren kommt immer mehr Bodenkampftechniken da rein. Im Grunde genommen versucht das System, trainier so viel wie du kannst, vor allen Dingen unter Druck und unter Stress.
Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, Roman, halt die Leben.
Ich habe einen Fehler gemacht. Ich möchte und ich werde meinen Fehler korrigieren.
Legen wir das mal 3 Tage in die Eiswanne und dann sehen wir das Spiel und dann sehen wir weiter.
Doppelstunde Sport, Kabinengeflüster und Hidden Champions mit Diggi und dem Langen.
Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Doppelstunde Sport. Wir sind wieder zurück aus der Sommerpause. Ja, uns gibt es noch und wir wissen, die Pause war diesmal ein bisschen länger als geplant. Fast 2,5 Monate sind es geworden. Eigentlich wollten wir schon früher ins Mikro, aber ihr kennt's, wie es halt so ist. Urlaub, Arbeit, Alltag, irgendwie war ständig was los. Aber jetzt sind wir wieder voll motiviert und es fühlt sich wieder richtig gut an, hier zu sein. Also lehnt euch zurück, schnallt euch an oder wenn ihr gerade beim Laufen seid, lauft einfach weiter.
Ja, hallo und Glück auf. Lange hat's gebraucht, bis wir wieder zurück sind. Manchmal spielt das Leben ein bisschen anders, als man das so geplant hat. Von daher freuen wir uns heute umso mehr, dass wir wieder live sind. Wir sind heute auch nicht allein, sondern mit Gast. Und wir haben jetzt ganz viele Podcasts gemacht mit Sportlern, die so gerade eben am Anfang ihrer Karriere sind. Und heute haben wir jemanden zu Gast, der auf ganz, ganz viele Jahre Karriere schon zurückblickt. Und wir haben eine absolute Institution. Wir haben heute als Gast Seyosha Agiri. Und Seyosha ist Gründer und Inhaber der Krav Maga Federation in Deutschland und Inhaber des Sportstudios The Base hier in Gelsenkirchen. Seyosha, die erste Frage ist immer, wie geht's dir?
Hi, schönen guten Abend. So, mir geht's gut.
Ja, Yoshi, also wir dürfen Yoshi sagen. Ne?
Auf jeden Fall. Ich glaube, meine Mutter und nur Leute, die mich aus den 80ern noch kennen, nennen mich Seyosha. Alles gut.
Ja, ich würde sagen, komm mal erstmal zu Beginn zu deiner Person selbst. Ne? Wenn du jetzt mal ganz weit zurück in deine Vergangenheit schaust, wie bist du eigentlich damals zum Kampfsport gekommen? Lagst an dem Film Karate Kick oder wurdest du während der Schulzeit auf dem Pausenhof geschubst? Was waren so die Gründe?
Jetzt möchtest du wahrscheinlich oder ihr so dieses Klischee hören. Absolut nicht. Es hatte nichts mit Kampfsport zu tun. Schon Karate Kid schon gar nicht. Wenn überhaupt, wäre es Bruce Lee gewesen. Aber ich glaube, das kam ein bisschen später. Das war wirklich ein Zufall, dass an meiner Schule, dem Max-Planck-Gymnasium, ein Taekwondo-Kurs stattfand. Und da sind ein paar Kumpels hingegangen und dachten, boah, das war total toll und haben da irgendwelche Moves gemacht. Und das sah einfach cool aus. Okay, das kommt dem Klischee etwas näher. Ich habe früh mit dem Tennis angefangen, war da jetzt auch nicht so besonders gut drin. Also völlig unspektakulär und bin dann dabei hängen geblieben.
Wie alt warst du?
Als ich in dem Verein anfing, war ich 13.
Und kannst du dich irgendwie noch daran erinnern, auch wenn es ein bisschen her ist, was dich damals so dran gekickt hat? Was war das Besondere?
Ich war echt scheiße in Sport. Also, so, ne? Also ich gehörte zu denen, die beim, wie hieß das, Pisspot-Tip-Top-Spiel?
Ja, immer zuletzt.
Immer zuletzt war und auch, glaube ich, nur, ja, stell dich in der Ecke, du bist der Torpfosten. Brillenträger, ne, so eine Brille.
Hast du ein Pflaster auf dem Auge gehabt?
Nee. Muss dazu sagen, Achtung, jetzt kommt die Tränendrüse. Ich habe seit meiner Geburt Asthma. Und das war damals bei weitem noch nicht so wie heute. Heute lebe ich also schon seit vielen Jahren ein stinknormales Leben. Ne? Also Diabetikern geht es schlimmer oder anderen Leuten. Aber damals war das echt so, da gab es noch nicht so richtig was. Und große körperliche Anstrengung war echt so gegen Null. So sah ich auch aus.
Also eher schmächtig?
Nee,
oder,
ja, klein, immer noch so wie heute, aber so ein bisschen mehr kugelförmig.
Okay.
So, ne? Und das
nicht heute.
Nein. So, also jetzt haben wir aber genug mit der Tränendrüse. Ich habe trotzdem eine super Kindheit gehabt. Aber das Thema Sport war echt scheiße. Das kam erst viel, viel, viel später. Und komischerweise, warum auch immer, ich habe das nicht hinterfragt, ist jetzt auch keine Philosophie irgendwie. Das war so ein Ding, da hatte ich fast gar keine Probleme mit.
Und was hat dich denn dann echt so angetrieben? Weil es hat gar nicht so lange gedauert. Ich aus heutiger Sicht so, weiß nicht, 6, 8 Jahre oder so, bis du mal irgendwann das erste Gym eröffnet hast.
Ich habe so verschiedene Kampfsportwege gegangen. Die erste Gruppe nenne ich das. Das war sogar hier in Gelsenkirchen. Und da haben wir die Tischtennishalle bekommen. Und da haben wir mit 19, also eigentlich in der Zeit des Abiturs, und haben da unsere erste, das war dann schon Wing Chun Kung Fu, haben wir eine Gruppe gehabt mit 19. Und das lief so gut, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, mit 21 hatten wir dann in Herten-Bertlich schon ein 40 Quadratmeter, so ein Ladenlokal von so einer Versicherung. Da passte kaum einer rein. Da ging gar nichts. Aber dann, 11 Monate später, waren wir dann in Herten-Westerholt im Keller einer Videothek. Schon so mit über 100 Quadratmetern.
War da noch die Schmuddelecke von der Videothek drin, oder?
Ich weiß nicht, wer dir das erzählt hat, ja. Also ich grüße jetzt alle hiermit, die damals in der Storksmeerstraße in Herten-Westerholt trainiert haben. Ja, ganz genau. Das war auch der Grund, warum wir keine Kinder trainieren durften. Man musste nämlich durch die sogenannte Schmuddelecke, so, und da mussten wir immer durch. Und dann haben wir uns gesagt, boah, dann können wir keine Minderjährigen machen, obwohl wir ja selber teilweise gerade mal so, ne, etwas über 18 waren. Ja, das lief ein paar Jahre und dann so Mitte der 90er bin ich dann meinen Weg so alleine gegangen, war dann, teilweise war ich für einen bekannten Club hier in Gelsenkirchen Trainer. 1997 habe ich mich dann komplett so richtig selbstständig gemacht. Also alle Brücken, die man sonst so hatte, abgebrochen. Ein Business für damalige Verhältnisse.
Gab es denn, ich sag mal, du warst ja auch in der Schule, hast einen Schulabschluss gemacht. Gab es da keine, ich sag mal, gerade aus der Sicht der Eltern, die haben ja wahrscheinlich auch irgendwas anderes mit dir vorgehabt oder sich erträumt. Ja. Aber du hast von Anfang an gesagt, das ist mehr als ein Hobby, das wird meine Berufung. Oder?
Nein. Ich habe also mich wirklich durch das damalige Max-Planck-Gymnasium mit Abitur gekämpft, war auch gar nicht so schlecht und habe dann auch einen Studiengang gemacht, über den wir heute nicht reden, weil das glaubt mir keiner. Die Insider wissen es und mir fehlte nur noch ein Jahr. Ne?
Dürfen wir das nicht aus dir rausgezählen?
Nein.
Okay. Wir kriegen es raus. Das Internet.
Kriegst du nicht raus. Kriegst du nicht raus. Na gut, aber okay, für die, die es nicht wissen, Achtung, das Großmaul Serge Chargiri hat Medizin studiert. Ja, und sogar ziemlich lange. Und ich bin auch nach dem Abitur direkt, habe ich einen Nachtjob bekommen. Also ich habe studiert, Nachtschichten gekloppt und Training gegeben. Aber wie gesagt, ist das auch egal. So, mir fehlte nur noch ein Jahr. Aber wie gesagt, warum auch immer, das war damals so. 97 habe ich, wie gesagt, die Brücken alle hinter mir abgebrochen, habe gesagt, das Einzige, was ich noch so will und mache, ist Kampfsport. War auch sehr blauäugig und habe es aber einfach gemacht. Ich habe es einfach gemacht und es hat funktioniert. Ich hatte wahnsinnig viel Glück. Damals gab es noch die Bursche Zeitung, falls ihr euch erinnert. Mhm. Ne? Die und die WAZ und der Stadtspiegel, den es ja heute noch gibt, die waren mir sehr zugetan. Also das war natürlich sehr förderlich. Und dann wirklich durch einen Zufall auch im Stadtspiegel stand eine Anzeige, Gewerberäumlichkeiten in der Daimlerstraße und haben uns das angeschaut. Keine unternehmerischen großen Erkenntnisse, bisschen was angespart, also völlig blauäugig. Ja, hat man sich dann mal eben 750 Quadratmeter, eine alte Waschkaue und eine Schreinerei angemietet. Und ein Jahr später lief der Laden schon so gut, dass ich die Etage drüber auch genommen habe. Und wir bis heute, also jetzt sind es mittlerweile etwas über 25 Jahre, wir bei 1500 Quadratmetern auf 2 Etagen sind.
Lass uns später nochmal zu dem Fitnessstudio The Base übrigens heißt der Laden kommen und den Schwenk zu Krav Maga. Und zwar, ich sag mal, du hast ja mit
Wing Chun.
Mit Chun quasi angefangen.
Ja, das ist so die Basis von allem.
Wann kam so dein erster Kontakt zu Krav Maga? Wie kam es dazu?
Der Kontakt kam so um 2003. Es gab damals noch so Kampfsportmagazine und dann wurde über Krav Maga berichtet und israelische Selbstverteidigung. Hat keinen so interessiert, ne, weil Kampfsport war für uns Asien, egal ob Karate, Judo, Jujutsu, Kung Fu natürlich, ne, hat keiner so richtig ernst genommen. Es gab keine Wettkämpfe, es gab gar nichts dazu, ne, ich meine, ihr müsst bedenken, in den 90ern und frühen 2000ern kam natürlich die ganze Kampfsport-Filmindustrie, ob da Jackie war, der schon immer da, also Jackie Chan, Bruce Lee war schon tot, aber man kam ja sehr spät dran mit ihm in Berührung, die ganzen Van Damme-Filme, da fing das so ein bisschen natürlich an. Maßgeblich war natürlich so 1993 oder 94, ich weiß gerade nicht auswendig, natürlich die UFC. die hat ja das Kampfsportwesen der ganzen Welt damals revolutioniert, dass man Crosstraining macht, ne? Also nicht nur ein Stil. Also da gab es ganz andere Sachen, für die man sich interessiert hat.
Aber in Deutschland war UFC zu der Zeit ja noch eigentlich gar nicht.
Nee, aber das gab ja auch, ja, Internet gab es das schon, ich weiß das gar nicht mehr.
Ja, doch.
Ja, aber so.
Aber ich glaube hier noch nicht.
Mehr so, rudimentär oder so. Also das war noch nicht so. Und dann hatten wir uns aus Holland halt für, ich weiß noch, 99 Gulden damals, also guten Hunderter, haben wir uns die VHS-Kassetten besorgt, die ich heute noch habe, die haben richtig Sammlerwert. Und haben uns diese Kämpfe angeschaut. Ne? Das war unglaublich, weil da jeder Stil gegen jeden. Also es ist ja praktisch so die Geburtsstunde des MMA gewesen. Mhm. Also aber auf deine Frage, Krav Maga war irgendwie gar nicht irgendwie so auf dem Schirm. Dann gab es diesen Film mit Jennifer Lopez, Genug. Frau wird von ihrem Ehemann terrorisiert, haut mit dem Kind ab, er verfolgt sie, er verhaut sie, sie findet einen Selbstverteidigungstrainer, obwohl der Begriff Krav Maga nicht einmal in dem Film vorkommt. Du siehst irgendwann mal ein Logo, lernt sie also ihn zu verhauen. Also aus heutiger Sicht total klischeehaft. Ne? Also so ein bisschen Karate.
Jetzt, wo du die Story erzählt hast, habe ich den sogar gesehen.
Ich habe ihn auch.
Ja, auch.
Ich hätte am Anfang bei dem Titel gar nicht gewusst.
Nee. Also das ist so ein bisschen so eigentlich wie ein tausend Film, so Mobbing. Ne? Irgendeiner wird gemobbt, verhauen, findet seinen Lehrer und natürlich in kürzester Zeit verhaut er oder sie den oder das Böse. Also aus heutiger Sicht. Aber gut, das haben die Amis aber richtig ausgenutzt. Die Amis wohl dementsprechend. Und dann sind die Israelis, die sich damit eigentlich immer sehr, sehr bedeckt gehalten haben, sind die auf einmal ins Marketing gegangen. Und dann habe ich einen Anruf bekommen aus München 2003 von einem Krav Maga Instructor. Damals konntest du die Ausbildung nur irgendwo im Ostblock machen. Darf man das heute noch sagen?
Ja,
ich weiß es nicht. Ich sag ja nur, also irgendwo in
hier schimpft keiner.
Ungarn, Bulgarien, Polen. So, der sagte so, pass auf, Israel möchte das Krav Maga System so ein bisschen bekannter machen und wir suchen Gyms in Deutschland, wo Instruktoren, also Trainer, so Intro-Seminare, so Kennenlernseminare geben können. So, okay, kannst du machen. Er hat mir telefoniert und ich habe so gesagt, ja, du, ich bin sowieso sehr open-minded, will ich auch kein Geld für haben. Du kannst ein Seminar bei mir im Club machen. Ich lasse zwei meiner Leute, dürfen dafür aber umsonst mitmachen. Mich hat das gar nicht interessiert. Ne, die kamen dann kam halt wieder der Trainer aus München und einer aus Norwegen.
Wenn ich einmal kurz fragen darf, warum hat es dich nicht interessiert?
Weil das sah einfach, pass auf, wir waren Kampfsportler und Selbstverteidigung war ja so ein bisschen, damals war das alles, das ist ja so diese große Session, was ist Kampfsport, was ist Selbstverteidigung? Mhm. Kann das eine oder das andere? Das ist so wie Essen, passt das zusammen. So, damals war es aber so, wir waren Kampfsportler.
Ob geht's um Wettkampf?
Ob auch. Für Wettkampf oder auf die Fresse hauen, aber nicht jetzt so, wenn mich einer würgt oder am Kragen packt, das war für uns Kerle sowieso, Kerle würgen sich nicht. Also, ja, seht ihr genau die Reaktion jetzt, so, wie ihr sie habt. Aber was soll das denn? Und ja, israelisches Militär, ja. Also, das war alles so. Ja, so. Und dann haben die das Seminar bei uns gemacht. Ich bin da mal gucken gegangen. Ja, shake hands, Dankeschön, bla, bla, bla. Und dann gab es dann auch in einer großen Zeit Zeitschrift, so einen Bericht darüber. Okay, dachte ich schon, na gut. So, jetzt muss man dazu sagen, das war 2003. Und das Krav Maga entwickelte sich ab dieser Zeit sehr, sehr schnell weltweit als das Selbstverteidigungssystem. Dann kam wieder ein Anruf oder eine E-Mail, ich weiß es gar nicht mehr, aus Israel selber. Und haben die so gesagt, Mensch, der so und so war ja bei dir, du hast ja ein sehr, sehr großes Gym. Ja, wir würden gerne die erste deutsche Krav Maga Ausbildung bei dir ins Studio in Gelsenkirchen machen. Also wie gesagt, nochmal damit es nicht missverständigt, es gab schon vorher deutsche Instruktoren, es gab auch schon einzelne Personen, Israelis, die Deutsche in Deutschland ausgebildet haben. Aber das war der erste israelische Verband, der älteste, den es auch heute noch gibt. Also die erste staatlich anerkannte, ich mache gerade Gänsefüßchen hier für die Hater von mir, die nach Deutschland gekommen sind. Also die waren mit Deutschland nie so, warum weiß man nicht, kann man jetzt vermuten natürlich, ne? Dass die sind immer drumherum gegangen. Selbst in Holland, glaube ich, gab es schon mal eine. Jedenfalls haben sie mir das Angebot gemacht, hey, wir möchten die erste Instructor-Ausbildung bei dir machen. Ich dachte, ja, okay. Wie lange? Also roundabout 3 Monate. Dann haben die mich gefragt, was ich dafür haben will. Ja, ich so natürlich mal so ausgerechnet, so ein Raum vermieten, 3 Monate lang. Oder hab da so eine Nummer.
Hast du ein bisschen was drauf?
Ja, habe ich. Aber da habe ich gedacht, okay, kannst du mal mit deinem Laden auch mal Geld machen? So, ja. Ne? Und waren sie gar nicht mit zufrieden. Und dann haben sie mir das Angebot gemacht, ich könnte ja die Instructor-Ausbildung mitmachen und würde die umsonst kriegen. Die war damals nicht billig.
Von wie viel Geld sprechen wir da?
Ich meine 2,5.
Okay.
Das war für damalige Verhältnisse schon echt wow. Also was glaubt ihr, wer ihr seid so ungefähr, ne? Und jetzt auch wieder total blasphemisch. Ich so, boah, haut mich nicht um, das Ding. Und jetzt kommt's. Jetzt, ich gebe es ja auch zu.
Du musst ja mal ein neues ausprobieren.
Ja, da habe ich so gedacht, ach Mensch, du hast Kickboxen, du hast Thai-Boxen, du hast Boxen, du hast Wing Chun. Also die ganzen, ich sag das jetzt mal, Ballerkampfsportarten, wo nur Bum, Bum, Bum gibt. Machst du noch was mit Selbstverteidigung? Vielleicht machst du irgendwann mal so einen Frauen-Selbstverteidigungskurs. Ne, weil...
Machst du nicht.
So unter dem Motto, nee, weil ich sag mal, die du sonst nicht in dein Studio kriegst. Ja. So, also wirklich ja. Total arrogant, hochnäsig bin ich auf den Deal eingegangen.
Zu der Zeit muss man auch mal sagen, wir sprechen jetzt nicht von der heutigen Zeit, da kommen wir gleich mal hin, zur damaligen Zeit, Anfang 2000er, da war das ja auch hier alles über relativ sicher.
Absolut. Dieser Begriff der Selbstverteidigung, das kanntest du so von der Volkshochschule. Also ich habe gesagt, ja komm, nimm mal mit, ne? Dann gab es irgendwann mal, wurde dann bekannt gegeben, dass das bei mir ist. Und dann riefen mich Leute an. Ja, wir kommen daher, wir kommen da. Dann riefen mich Holländer an, dann riefen mich Schweizer an. Ja, und kann man sich das Studio vorangucken? Ja. Aber einmal standen da irgendwie 30 Leute. Da werde ich nie vergessen. Die fragten mich so, also waren ganz begeistert von dem Studio schon, konnten sich richtig gut vorstellen und fragten so, ja, wie hast du dich denn vorbereitet? Wie bereitest du dich denn vor? Und ich so, was soll ich mich vorbereiten? Ja, total arrogant, ja, sorry, ich gebe es ja auch zu, ne?
Ich habe mal also, Brötchen und Fleischsalat.
Ich glaube, das würden ganz wenige
Bananen
zu, ne? Also die erzählen da so historische Geschichten und so, Rocky, ich bin schon nachts los. Ich also, für was vorbereiten, was willst du von mir? Okay, dann kamen die alle und haben schon damals sehr, ich nehme jetzt Ruhrpott-Sprache, auf die Kacke gehauen, ne? Also waren schon damals sehr von sich überzeugt. Ja, der erste Tag war okay. Und am zweiten habe ich so gedacht, scheiße, was habe ich hier gemacht? Da habe ich echt gedacht, fuck, das geht hinten nach hinten los.
Inwiefern?
Es ist halt komplett was anderes. Wie gesagt, man hat das alles belächelt. Die Jungs, die damals waren, das waren auch wirklich sehr bekannte Leute. Also kann man später vielleicht noch drüber erzählen. Also Israel hat die damalige Creme de la Creme. Die sind heute alle verstritten. Mhm. Nimm dir, ich sag das jetzt mal so, boah, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig sag. Stell dir die Expendables vor, mhm. So als alter Filmfreak. Die haben alles rangeholt, was Rang und Namen hatte, und die waren alle bei mir. Heute sind die alle einzeln, ne? Haben sich auch verstritten, andere Geschichte. Aber die haben.
Ich wollte fragen, bist du schuld, dass sie sich
zerstritten haben? Nein, sind selber schuld. Okay. Aber damals haben die wirklich alles aufgefahren, was die hatten. Also wirklich Top-Namen, Top-Instruktoren. Und die waren dann bei mir im Studio. Ich so, okay, cool. Jedenfalls war der zweite Tag schon so hart, nicht nur körperlich, auch vom Mindset, wo du erstmal gemerkt hast, was für die Selbstverteidigung ist. Und jetzt kommen wir der heutigen Zeit schon ein bisschen näher. Naja, weil uns hat das alles damals nicht interessiert. Aber du hast dann irgendwann mal doch gemerkt, okay, das ist ein Land, was ja, und gut. Jetzt wollen wir nicht gerade heute politisch werden. Das hat eine Geschichte und die Geschichte war, ist Krieg, Kampf, ne? So. Und das wurde einem sehr schnell bewusst und nicht, also, das Training war natürlich sportlich, aber es war nicht auf Sport ausgedehnt. Es war Kondition, militärische Drills, ne? Ich T5 übrigens Bundeswehr, voll die Krampe, ne? Wie gesagt, das ging dann erst später erst los. Die Leute sind also umgefallen, bewusstlos, sich übergeben. Also du hast echt alles gehabt. Und die haben uns da waren echt wahnsinnig gute Jungs, die haben uns lang gemacht. Wir sind da also echt an unsere Grenzen gegangen, weil diese Art von Training damals, ne, Leute, das war vor 20 Jahren, völlig noch unbekannt war. Heute die MMAler trainieren härter oder genauso. Aber damals war das echt, das waren Drills und Kampfkombinationen, die auch so, ja, damals sagt man so ein bisschen dirty waren und nicht mit Wettkampf oder nach Regeln. Also das, was heute gang und gäbe ist, keine Regeln bei der Selbstverteidigung. Das war neu für uns und die haben uns so gedrillt. Ich weiß nicht, wir haben alle, glaube ich, ich weiß nicht, wie viel Kilo abgenommen. Es gab fast keinen, der ohne eine Verletzung da rausgegangen ist. Also die haben uns richtig gepunkt.
Ja, du sagtest jetzt, dass die Trainer euch damals richtig, richtig hart gedrillt haben. Trainiert ihr heute noch genauso unter den gleichen Bedingungen, genauso hart oder anders?
Nein, nicht mehr so. Definitiv nicht so. Wir haben es ein paar Jahre gemacht. Und ich war schon immer jemand, der, wenn ihm etwas gefallen hat, das habe ich im Wing Chun auch damals gemacht, der dann guckt, was gibt's denn da noch so? So, es gab dann jemanden, der, ich weiß nicht, ob ihr das so damals mitbekommen habt, das lief so auf Discovery Channel und History Channel, Human Weapon, kennt ihr das noch?
Nee.
Oder Fight Challenge? Das war praktisch das gleiche Format mit unterschiedlichen Sendern. Zwei Amerikaner, Kampfsportler, sind durch die Welt gereist und haben den jeweiligen Kampfsport da getestet. Also klassisch. Japan, Karate, Judo.
Ja.
China, Kung Fu. Das mexikanische Boxen. Ne, Capoeira, Brasilien, Brazilian Jiu-Jitsu, Israel, Krav Maga. So. Und das hat dann nochmal den richtigen Schuss gegeben, weil da wurden nämlich dann auf einmal die ganzen anderen Top-Experten, teilweise vom israelischen Militär, die erschienen dann plötzlich auf der Bildfläche. Und da gab es einen, wo ich schon immer sagte, guck mal, das ist eine andere Hausnummer. Itai Gill, der ist in Amsterdam. Und da habe ich mir gesagt, fährst du mal nach Amsterdam? Ja. Und das ist der Beginn einer langen Freundschaft, Geschäftsbeziehung und Trainerbeziehung. Bei dem bin ich bis heute. Der hat mir also Türen und Wege geöffnet, dass ich in Israel, also beim israelischen Militär dabei war. Also ich habe echt die Möglichkeit gehabt, bei der IDF, also da, wo das Krav Maga herkam, mitzutrainieren, eine Ausbildung zu machen und Kontakte zu knüpfen, die ich bis heute nutze. Und auf deine Frage, das Training hat sich verändert. Es ist immer noch körperlich sehr anstrengend, ja, aber dieser militärische Drill-Gedanke, der ist rausgenommen worden, bin ich ganz ehrlich. Ist eine andere Zeit geworden, wie du schon sagtest. Also die Schwerpunkte haben sich ja die letzten Jahre vor allen Dingen sehr stark verändert. Und das hat Israel auch gemerkt und die ganze Welt hat's gemerkt. Und das Training ist anders geworden, anspruchsvoller. Die Weiterbildungen waren auf einmal auf einem ganz anderen Niveau. Also wenn du in Israel dich weiterbildest, dann ist das nicht nur Training, sondern eher das Psychologische, weil die natürlich aus dem ganzen Terror oder Kriminalität ganz anderen Bezug zu haben. Ne, aber auch wieder ohne politisch oder religiös zu werden, alles, was bei uns gerade passiert oder in den letzten Jahren passiert, haben die vorausgesagt. Und schulen das. Ne?
Wie würdest du denn für unsere Hörerinnen und Hörer Krav Maga in 3 Sätzen beschreiben? Und du hast wirklich nur 3.
Kann ich nicht.
War okay. Der erste.
Okay. Krav Maga ist ein Hybridsystem. Die Wahrnehmung für Gewalt und die Analyse von Gewalt. Das ist schon eine kleine Wissenschaft. Und der Rest ist Training. Also es bedient sich der Techniken von Boxen, Kickboxen, Thai-Boxen, teilweise Wing Chun-Elemente, Messerelemente. In den letzten Jahren kommt immer mehr BJJ oder Ground, also Bodenkampftechniken da rein. Ne? Also im Grunde genommen versucht das System, trainier so viel wie du kannst, vor allen Dingen unter Druck und unter Stress. Und natürlich leider immer, immer häufiger die Konfrontation gegen ein Messer. Auch ein hochbrisantes Thema. Es ist sehr polarisierend, dieses Thema. Also man versucht, so realistisch wie möglich zu trainieren. Als ich Papa geworden bin, habe ich mir auch so gedacht, boah, hast du ein Kind auf dem Arm oder fährst im Kinderwagen? Was ist denn, wenn jetzt losgeht? Kannst du nicht dein Kind fallen lassen? Dann hat man wirklich so aus Spaß mal geübt, so was ist, wenn du nur mit einem Arm trainierst. Oder also du versuchst einfach Szenarien mal nachzustellen. Heute nichts mehr Besonderes. Klopp dich mal in der Disse mit Strobo oder im Schnee, ne? Oder wenn du eine Motorradkombi anhast. Ne, du wirst ja nicht angegriffen, wenn du total in Shape bist, aus dem Gym schon gedehnt und passiert ja irgendwann plötzlich. Ne? Und du wirst einfach trainiert, sehr schnell so ein Fighting Spirit, so ein Mindset dafür zu entwickeln. Und bei dem einen mehr oder bei dem anderen weniger. Der Rest ist Training.
Du lernst einfach zu funktionieren im Leben.
Du versuchst zu funktionieren und das alles andere ist aber das klassische Training. Also es gibt da keine Geheimtechniken, polarisieren auch viele, Israel und geheim, bla bla bla. Geschlagen und getreten, geworfen, alles, was die Kampfsportkünste hergeben.
Ja. Du bietest jetzt in deinem Studio The Base hier in Gelsenkirchen diverse andere Kampfsportarten an, ne, zusammen mit deinem Team.
Ja.
Magst du mal aufzählen, welche das ganz genau sind?
Okay, wir haben angefangen und lange nicht mehr gemacht, aber ich zähle es jetzt dazu, ja, weil es dazu kommt. Also Wing Chun, Kickboxen, Thai-Boxen, / Muay Thai, Fitnessboxen, normales westliches Boxen, klassisches japanisches Jujutsu oder Jiu-Jitsu, BJJ, Brazilian Jujutsu. So, und dann kommen noch zwei große Fitness, also gut, Combat Fitness, ist so eine Art Functional Fitness, CrossFit. Und dann für die meisten Stile, Karate kriegen wir jetzt ganz neu rein. Und dann für die meisten dieser genannten Stile haben wir Kinder- und Teenager-Kurse auch. Was also in fast jedem Kurs, fast.
Was mich mal interessieren würde, bei so vielen verschiedenen Kampfsportarten, wie viele unterschiedliche Coaches oder Trainer habt ihr da? Ist es denn so, dass dann ein Trainer, der kann vielleicht drei Kampfsportarten?
Nein.
Oder hat wirklich jede Kampfsportart
einen Spiel? Also ich sag mal, das ist auch etwas, früher gab es so einen Chinesen, oder ich sag das mal, du hattest einen Chinesen oder einen Koreaner, der konnte...
Der muss halt können.
Der konnte Kung-Fu, Taekwondo, Hapkido, Tai Chi und Qigong. Entschuldigung.
Gesundheit.
Der chinesische Koch konnte alles. Ne? Und jeder Asiate war ein Kampfsportmeister. Die meisten Trainer haben ihren Abschluss, würde ich jetzt mal so sagen, wenn wir es immer so ein bisschen in einem Stil, aber können auch andere Sachen. Kommt auch immer an, auf welchem Niveau. Mhm. Also fast jeder Trainer könnte jeden Kurs mal eine Woche übernehmen für Anfänger, weil geschlagen und getreten wird überall. Ja. So.
Können denn grundsätzlich bei euch auch komplett Unerfahrene eintreten?
Das ist die beste Frage, pass auf. Das ist ungefähr genauso. Ich kriege dann immer Anrufe, ich bin ja noch nicht fit. Also dann frage ich dich, also wenn du jetzt einen Fremdsprachenkurs an der VHS machst, ne, sagst du dann auch, nee, ich komme nicht, ich muss erstmal Französisch lernen? Entschuldigung, jetzt doofe Frage. Natürlich, also 99% der Menschen, die durch unsere Tür kommen, sind Anfänger, blutige Anfänger oder haben schon mal was gemacht, ja, oder haben schon Erfahrungen, aber rudimentär, weil du kommst da nicht, also wir sind keine Wettkampfschmiede, wo Leute hinkommen, um den letzten Schliff zu kriegen. Im Krav Maga habe ich die Ehre gehabt, dass Leute, die jahrelang woanders waren, dann zu mir gekommen sind. Kann man so stehen lassen. Aber eigentlich kommen weiße Blätter, unbeschriebene weiße Blätter zu uns. Und
egal welche Altersgruppe.
Ja. Und was auch schön ist, Base, die Basis. Es gibt viele Leute, die fangen mit einem Stil an, einfach nur, weil sie irgendwie, ich habe gehört, Kickboxen ist gut. Einfach, die haben es gehört. So wie ich damals, auch Taekwondo, das hätte auch Karate sein können und was weiß ich, Ching Chang Jutsu. Und wechseln dann auf einmal so nach einem halben Jahr und Jahr in einen völlig anderen Stil. Ne? Und das ist zum Beispiel auch was Schöne am Krav Maga. Ich verliere Krav Maga Leute, weil die auf einmal sagen, boah, ey, das Boxen oder das Kickboxen im Krav Maga, das gefällt mir. Ich gehe mal hoch zum Boxen oder Kickboxen. Ich so, jo, das ist schön groß. Und dann bleiben die dabei. Das heißt, das ist ja auch so mein Hauptspruch. Mit Krav Maga schaffst du es, Leute zum Kampfsport zu bekommen, die vorher nie über Kampfsport nachgedacht haben. Weil die dann immer so, ich krieg auf den Kopf. Die kriegen beim Krav Maga teilweise mehr vor den Kopf, als wenn die am Anfang Boxen oder Kickboxen gemacht haben. Aber dadurch, dass es Selbstverteidigung ist und durch eine bestimmte Unterrichtsmethode, ist das okay für die.
Und da der Stil so breit gefächert ist, kann man sich dann seine Kirschen, ne, wo, also
genau,
sein Steckenpferd dann rausnehmen,
also wir haben,
und sich dann...
Genau, wir haben zum Beispiel, also die Teenager sind 10 bis 14, ab 15 kannst du bei uns im Erwachsenentraining. Diese Teenager könnten die ohne Probleme ins Boxen, ins Kickboxen, ins Thai-Boxen, vielleicht sogar ins Brazilian Jiu-Jitsu, weil die grundlegende Kampfsport-Skills von klein auf beigebracht bekommen haben. Und das ist halt das Schöne. Also Krav Maga, wie du schon sagst, ist so ein bisschen, ich habe früher mal gesagt, ist wie der 100-teilige Werkzeugkoffer, den du überall kaufen kannst. Nicht Top-Qualität, so für den Hausbedarf. Ne? Und dann gibt es Leute, die sagen, boah, ich brauche eine bessere Säge, ich brauche eine bessere Wasserwaage. Versuche ich immer den Leuten so ein bisschen zu erklären.
Weil ich die öfter auch brauche. Ne?
Ja, genau. Oder ich möchte ein bisschen bessere Qualität.
Ja.
Und deswegen gibt es Krav Maga Schulen, Stile, Lehrer, die viele haben einen ganz anderen Schwerpunkt. Ne? Also nicht jedes Krav Maga Training all over the world sieht aus wie der andere. bei weitem nicht.
Das heißt für unsere Hörerinnen und Hörer, wie immer, wenn einer den Weg zu dir finden möchte, sei da auf jeden Fall auch als Anfänger gut aufgehoben.
Ja, also das ist...
Ich habe es ja selbst erlebt, als ich den Sport gewechselt habe damals. Ne? Der erste Schritt, den geht man auch nicht immer so ganz freiwillig und da braucht es immer so ein bisschen Überwindung. Ne? Von daher... Fühlt euch da auf jeden Fall wohl. Der Yoshi nimmt euch gerne in Empfang. In deiner ganzen Zeit haben wir herausgefunden, hast du über 150 Trainer ausgebildet. Was meinst du, aus deiner Sicht macht einen wirklich guten Trainer aus?
Oh Gott.
Soll ich dir wieder nur drei Sätze geben?
Also mein Leben, mein Lehrer, der Itai Gill, der hat echt mal was gesagt, weil als es dann so um Weiterbildung gesagt hat, da weißt du was, einen guten Lehrer erkennt man an der Qualität der Schüler. Also man muss selber jetzt darf man keine absolute Krampe sein, aber du musst ab einem gewissen Alter nicht mehr die Mega-Rakete sein. Guck dir die Trainer der alten Boxer an, ob das Ali war, Tyson oder wie auch immer. Das sind alte, klapprige Männer gewesen, die selber vielleicht nicht groß Champions waren. Ja, ich wollte jetzt nicht Rocky und Mickey sagen. aber so, ja. Aber hinter jedem Sportler steckt ja ein Training und der Trainer, der Coach, sagen einige, die Instruktoren. Und wenn du gute Schüler hast, dann ist jetzt wieder die Frage, was ist gut, ne? Dann bist du ein guter Lehrer. Authentisch sein, Ego zu Hause lassen und mit der Zeit gehen. Ich meine, wir haben nur zwei Arme, zwei Beine, aber Trainer müssen sich weiterbilden, mit der Zeit gehen. Ob das Trainingsmethoden sind oder gesellschaftliche Veränderungen, was durch bei mir so die letzten Jahre ganz, ganz, also mich beeinflusst hat, was draußen in der Welt passiert, wo ich sagte, ich stelle mein Training um. Und wem es gefällt, ist okay. Und wem es nicht gefällt, ja, bleibt authentisch. Das ist immer so, dass wir nicht einfach nur einem Hype nachgeben. Und ganz, 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 ganz wichtig, man sollte nur das unterrichten, was man wirklich kann. Und nicht, weil es gerade in ist. Mhm. Das ist leider oft so nicht der Fall.
Ja. Gibt es in all deiner Zeit einen gewissen Kampfsportler, egal aus welcher Kampfsportart, der dich besonders inspiriert hat?
Ja, obwohl ich den Stil nie gemacht habe und dem Mann nicht so häufig begegnet bin. Das ist einmal Dan Inosanto. Das ist der, ich sag das jetzt mal, inoffizielle Nachfolger von Bruce Lee. Habt ihr die Bruce Lee-Filme gesehen? Ihr seid so jung noch.
Ja, ja. Also
Game of Death? Mit dem Nunchaku?
Die Titel kenne ich jetzt nicht alle. Aber
das mit der Pagode, mit dem Nunchaku?
Ja, ja.
Der war eher mit dem roten Nunchaku. Das war eigentlich so sein bester Freund und sein inoffizieller Nachfolger. Der Mann ist weit über 80, ist echt eine Kampfsportlegende, weil er immer sehr open war. Ich habe ihn ein paar Mal getroffen und das war so eine Inspiration. Nicht mehr. Also ich würde nie sagen, er war mein Lehrer oder Trainer, aber Inspiration.
Ja,
definitiv.
Und Chuck Norris.
Nein, definitiv nicht.
Aber der hat auch schon mal gegen Bruce Lee gekämpft.
Dolph Lundgren.
Ja, genau.
Aber schlimmer ist noch, wie heißt der mit dem Schnäuzer?
Steven Seagal.
Steven Seagal. Das ist der schlechteste aller Schlechten. Ne? Also
darüber können wir ganz einen Podcast. Da gibt es historische Podcasts über wer in Wirklichkeit ein echter Kampfsportler ist, wer wen wegknallen könnte.
Wer ist denn kein Kampfsportler von den ganzen, die wir gerade genannt haben? So auch in der Szene offiziell anerkannt.
Also jetzt, was meinst du, die weder richtig Kampfsport trainiert haben, noch, nee, alle. Also alle haben einen Background. Teilweise sogar einen richtig großen. Jetzt spontan, ohne ihm zu einer, kennt ihr noch Michael Dudikoff, American Ninja?
Ja.
Der hatte so gut wie gar nichts damit zu tun.
Ey, aber da hat er dann super gelernt, ne?
Ja, aber alle anderen haben einen ganz legitimen Kampfsport-Background, die einen selbstverteidigungsmäßig, die anderen wettkampfmäßig, aber auch zu unterschiedlichen Zeiten. Also was viele gar nicht wissen, dass Dolph Lundgren zum Beispiel eine der härtesten Karate-Stile macht, Kyokushin, und da echt auch gerockt hat, ne? Gut, Chuck Norris war einer der ersten Weltmeister im Kickboxen, damals aus dem Sportkarate. Seagal war der erste Nicht-Japaner, der einen Meistergrad im Aikido bekommen hat. Das stimmt alles wirklich.
Ja, aber wenn wir vom Meistergrad sprechen, dann reden wir wahrscheinlich genauso wie bei irgendwelchen Dan oder Gürtel,
ja, ja,
dass
genau.
irgendwelche Abfolgen von ja. Bewegungen machen mussten. Ne?
Ja, oder Meistergrad. Ja, ja. Also, ja, ja.
Ja.
Ne, also in Japan.
Hat aber jetzt nichts damit zu tun, ob, also das sagt ja jetzt nichts aus, ob ich gut kämpfen kann, oder?
Nein. Also Gürtel, ja. Ich habe da auch diverse. Das ist, um eine Struktur aufzubauen, da kann man sich auch drüber streiten. Da wird auch viel drüber gestritten. Im Kampfsport Gürtel, ja, nein, eventuell, der Deutsche braucht Urkunden. Da könnten wir jetzt wieder einen Podcast mit füllen. Aber definitiv, der Gürtel sagt nichts über deine Qualitäten aus. Er könnte, wenn er legitim ist, schon wieder ein Seitenhieb, etwas über deine Erfahrung aussagen.
Okay. Aber lass mal zurückkommen, du hast die Nummer 2 noch nicht gesagt von deinen Vorbildern, oder?
Ja. Musst du aber diesmal 3.
Also, wen ich unheimlich, den kennt ihr nicht, der lebt Gott sei Dank noch, das ist die Kickbox-Legende Ferdinand Mack aus Mannheim. Ich glaube, 7-facher Weltmeister damals, historische Kickbox-Schlachten. Der Mann ist einfach unzerstörbar mit 2 künstlichen Hüften. Und der ist wirklich, der hat ein Wissen übers Kickboxen und eine Art. Also für mich ist es so, wenn einer sagt, ich sage immer, der Lehrer. Und trotzdem ist der ganz, ganz normal und menschlich geblieben. Natürlich auch mein Lehrer, der hat mir natürlich eine Menge beigebracht. Aber den Weg, also Itai Gil aus Israel, den Weg, den er gegangen ist, er ist ehemaliger Leiter der Yamam. Das ist praktisch das, was bei uns die GSG 9 ist. Das heißt, das ist jemand, der aus der Erfahrung kommt, um das mal höflich auszudrücken. Und er ist auch Doktor und gibt weltweit Vorträge über Kriminalität, Terrorismus. Und er war halt der Erste, der ein ganz anderes Training mir beigebracht hat. Nicht neue Techniken, aber wie man realistischer trainiert und auch das Mindset dahinter. Das hat mich unheimlich weit nach vorne gebracht, bin ich auch ganz ehrlich.
Wo siehst du Krav Maga und The Base in den nächsten 10 Jahren?
Zu The Base kann ich dir nicht sagen. Ich habe jetzt 25 wirklich gute Jahre gehabt und ich habe immer, naja gut, sagen wir mal so, im Lockdown, heikles Thema, noch eine Woche später und ich hätte den Laden abgefackelt. Das brauchen wir jetzt, glaube ich, auch nicht drüber reden. Was danach passiert war, weil wie hieß es, Phönix aus der Asche, war der Megaboom. Also,
aber wo geht's denn dann jetzt hin?
Das kann ich dir nicht sagen. Also ich plane, was das Base betrifft, weil ich ja jetzt auch so, naja, ich bin noch nicht alt, aber also ich plane nicht. Ich habe Pläne, aber ich plane nicht mehr groß für die Zukunft. Zum Krav Maga möchte ich es vorsichtig ausdrücken. Ich glaube, dass jeder, ich mache das jetzt mal so allgemein, ja. Ich glaube, jeder, der realistische Selbstverteidigung anbietet, egal wie der Stil heißt, in den nächsten Jahren genügend Aufträge hat, um es mal den Worten von Handwerkern zu sagen. Die Auftragsbücher sind voll, nicht nur in den Clubs, sondern auch von Institutionen, die an uns herantreten. Das sind sehr viele in Gelsenkirchen und Umgebung mittlerweile. Und das ist nur meine persönliche Meinung. Ich glaube auch nicht, dass es besser wird. Ich glaube auch, dass es leider noch schlimmer wird. Als Vater kotze ich ab. Beruflich will ich jetzt nicht die Hände reiben. Ich habe nie, wenn irgendwas passiert ist, draußen sofort einen Flyer gemacht. Schützt eure Kinder, schützt eure Frauen. Ihr wisst, was ich meine. Das machen andere. Die Leute kommen von selber. Aber was die Thematik betrifft, das kann man auch aussprechen. Das ganze Thema Sicherheit, die Sicherheitsviren, Überwachungskameras, alles, was damit zu tun hat, ist Eigensicherung, so möchte ich das mal nennen, hat viel zu tun gerade.
Ja, dann sind wir zum Ende eigentlich auch schon angekommen. Wir haben am Ende immer Single-Choice-Fragen.
Ja.
4 Stück für dich.
Es kommt jetzt so wie Pepsi oder Cola, Star Wars
ja,
oder Star
genau,
Trek.
Genau.
Boah, super, finde ich spitze.
Ja.
Würdest du im Kampf lieber einen Bodycheck von einem Rugby-Spieler kassieren oder einen Low-Kick von einem Muay Thai-Profi?
Boah, der ist fies. Das ist fies. Also sagen wir so, sind es beides erfahrene Sportler?
Ja, wir gehen von dem Worst Case aus.
Vom Worst Case?
Genau.
Oh shit. Boah, egal, was ich jetzt sage, werde ich zerrissen. Der Low Kick sprengt das Bein, der Bodycheck
den restlichen Körper.
Also dann würde ich sagen, lieber den Low Kick, weil er nur den Oberschenkel zerstört. Der Bodycheck kann den ganzen Körper. Also wirklich Worst Case,
ja,
ne?
Ja, Worst Case, genau.
Gruß an die Devils.
Die hatten wir ja auch schon, genau.
Hättest du lieber einen Trainingspartner, der ständig redet oder einer, der nie duscht?
Einen, der ständig redet.
Würdest du lieber einen Tag lang mit Conor McGregor sparen oder eine Woche lang Yoga-Unterricht mit Influencern machen?
Yoga.
Warum?
Weil Yoga geil ist. Erstmal eine Woche bringt immer mehr als ein Tag. Und glaubt oder nicht, ich gehöre zu den Leuten. Frag mich, wer Boxweltmeister oder wer in der UFC an der Spitze steht. Oder von Octagon. Ja, Octagon kriegt man gerade mit. Ich habe keine Ahnung, weil es mich nicht interessiert. Und weil ich jetzt auch nicht so Wettkampf, also ich kenne ja Leute, die sind Weltmeister und dann zeigen die dir irgendwelche tollen Moves, aber was glaubst du denn, jetzt hau ich mal, was glaubst du denn, wenn du jetzt mit Arnold Schwarzenegger in Venice Beach ins Gold Gym gehst und Ralf Möller, gerade vor 2 Tagen passiert, glaubst du, die trainieren irgendwas anderes als der durchschnittliche Gute, die machen auch den und den hier, also ich zeige jetzt Bizeps, Trizeps, die machen doch jetzt keine Weltmeisterübungen.
Nee.
So, und so eine Woche Yoga, das wäre cool.
Die machen nur 2 Wiederholungen mehr.
Ja.
Ja, okay, dann letzte Frage. Hättest du lieber einen Kick in Zeitlupe oder einen Schlag mit Soundeffekten? So ein paar Spencer-mäßig.
Was meinst du jetzt mit Kick in Zeitlupe?
Oder wie bei 6 Millionen Dollar, Mann.
Also, ich hau noch mal einen raus jetzt hier für meine Hater. Wenn ich dich schlage, dann macht das einen Sound. Also kenne ich das schon.
Ja.
Und Kick in Zeitlupe? Boah, früher ja, da konnte ich noch so richtig hoch und diese gedrehten Dinger, so, ne? Das wäre cool.
Ich glaube, wir sind am Ende. Ich würde dann sagen, ja, das war's mit der ersten Folge nach der langen Sommerpause. Ein riesen Dank nochmal an dich, Yoshi, für
danke
das Gespräch.
Euch.
War richtig inspirierend. Ja, was du auch gerade mit The Base auf die Beine gestellt hast. Und mit der Gründung der Kraft-Maga-Föderation. Ne?
Ja.
Habt viel Spaß mit dem Podcast, wo immer ihr auch gerade seid. Ab jetzt geht's wieder im gewohnten Turnus weiter.
Bis zum nächsten Mal.
Bis nächsten Mal.
Dankeschön und schönen Abend allerseits.